Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist Martin mit dem Nachrichtenkommentar von Australien, aufgenommen hier in der Nähe von Nimbin, Australien, am 11. Februar 2012. Heute haben wir außerdem noch einen Beitrag von Uli, der Beobachtungen zum Thema Frauenmangel gemacht hat. Hier im Wald, Busch oder wie immer weg von der Zivilisation, wo die Männer leben, aber keine Frauen nehmen wollen. Und falls man überhaupt von zivilisiert sprechen kann. Willkommen zum DE-Pod. Hallo, liebe Zuhörer, hier ist die DE-Podcast von Nimbin in Australien, wieder mal mit Wolfgang. Hallo, Wolfgang.
Hallo, Martin. Wir haben heute wieder ein paar Stunden regenfrei nach einer weiteren Flut. Aber über die Fluten reden wir später. Okay. Wir reden erstmal über den Eisbrecher in der Donau in Deutschland.
Ein Eisbrecher in Donau?
Ja, die Donau wird gerade gebrochen, weil es gab ja minus 27 Grad in Deutschland. Das große russische Tiefdruckgebiet hat alles abgekühlt. Wie selten zuvor.
Da war es also über 40 in Ukraine, ne?
Ja. Na, ich meine, in Finnland hat es minus 30 Grad gehabt. Also ganz Europa war unter der Kälte-Käse-Glocke. Und so wurde auch Käsepolitik gemacht. Ja? Also Angela Merkel unterstützt ihren Busenfreund Sarkozy, den kurzen Mann mit der hübschen Frau, der Vater. Ja. Wird jetzt wiedergewählt, weil die Sozialisten nur wirklich sich selbst demontiert haben. Also und man sieht es natürlich jetzt in Europa immer ungerner, diesen Schulterschluss der deutschen Teutonen mit dem französischen Gigolo. Ja? Ja. Die ja Weltpolitik machen.
Da und ist jetzt ja auch jetzt ein Foreign Correspondent Show vorhergesagt für Montag.
Ja, die wollen wir mal angucken.
Um die Deutschen mal wieder zu beschwärzen.
Ja. Also auf jeden Fall, die Deutschen hauen richtig auf den Deckel mit Griechenland. Ja. Griechenland kriegt also jetzt einen Haushaltskommissar. Die Zinsen werden zuerst abgebucht von den Subventionen. Und was dann überbleibt, können die Griechen, damit können sie mehr oder weniger machen, was sie wollen.
Also ich habe so Zahlen wie 70% Schuldenerlassung gehört. Ne?
Ja.
Das muss ja massive Verluste sein.
Ja, aber der Schuldenerlass ist ein Thema.
Ja, 70%.
Aber die machen ja wieder neue Schulden.
1929 waren 70% Schuldenerlassung. Ja, ja. Das sind ja, die Zahlen, die da jetzt. Ja, also nicht in der globalen Größe, aber intern mit Griechenland. Das ist also, das zerstört die Nation.
Ja. Aber ich finde das toll, dass man ihnen einmal die Schulden erlässt. Auf der anderen Seite haben sie 5 Jahre Zeit, 140.000 Staatsbedienste zu entlassen. Ja? Also die kosten ja weiter Geld. Die werden also weiter in Schulden stürzen und die Gelder, die Schecks, die sie aus Brüssel kriegen, reichen hinten und nicht vorne.
Also für mich ist das neue Finanzmodell in Europa.
Das ist absoluter Schwachsinn.
Nee, es heißt Perplexmobil, weil es perplext dich. Ne? Keiner weiß, wie es funktioniert. Und die Leute, die das alte Manual angucken, um rauszufinden, wie das neue Manual zu interpretieren ist, haben also keinen Schimmer, laden das Ding immer mehr auf mit mehr Schulden, um es zu bewegen.
Ja,
es bewegt sich
eigentlich
nicht.
Eigentlich ist es doch wurscht, was die machen. Pleite ist Pleite.
Keiner hat eine Ahnung.
Man kann die Pleite nur aus verschiedenen Himmelsrichtungen.
Ja, aber die Antworten von Frankreich und Deutschland sind keine Antworten.
Ja, die wollen ja auch nicht antworten. Die wollen neue Geld.
Das ist Perplexmobil-Tinkering. Ja. Ja. Ne? Ja, das ist für mich das System jetzt, weil es keiner mehr versteht. Ne? Ja. Und die immer noch mehr Schulden aufnehmen, um es zu verstehen. Das Manual, das, wie sagt man, die Betriebsanweisung nicht lesen können oder interpretieren können und dann versuchen in der alten Betriebsanleitung die Bremsen nicht finden können. Das Perplexmobil hat keine Bremsen.
Ja, aber sag mir mal, was spielt die IMF da?
Das hat sogar keine Reifen, das schwebt wie ein Hovercraft.
Die fahren schon lange auf Felgen.
Aber das müssen die noch rausfinden, wie man die Profitabilität da reinkriegt.
Was für eine Rolle spielt denn die IMF da in der ganzen Sache?
Die sind immer, die versuchen Schiedsrichter zu spielen.
Schiedsrichter?
Ja, hauptsächlich Amerika und China. Amerika und China ist Geld drin. Ja. Wer es einzahlt, kann bestimmen, was dann
aber
passiert.
Aber die Amis können auch nichts einzahlen.
Die haben aber in der Vergangenheit den größten Anteil eingezahlt. Und jetzt China ist zweitgrößter, also Influenz vom IMF ist immer, wer die größten Ökonomien im globalen System im Moment der Betrachtungsweise so bestätigt.
Und im Nahost wird es jetzt ganz interessant, da haben wir jetzt die neuen Achsenmächte. China mit Russland auf.
Warum denn Syrien? Warum denn nicht Libyen? Warum denn Syrien jetzt vermassakern lassen? Kein Öl, ne? Kein Gas.
Ja,
und keine Geschäfte mit Waffen, ne? Weil die Russen das schon alles abgedeckt haben.
Naja, ich meine, also irgendwie muss man die halt jetzt mal machen.
Die haben
lassen.
Überhaupt nichts, außer AK-47s, ne?
Ja. Also das wird
unheimlich viele AK-47s von Russland.
Ich bin gespannt, wann Israel deine Suppe spuckt.
Also im Moment interessiert mich für die Syrier, von deren Ansicht, in Homs, da in der nördlichen Stadt, dass die also da, das tut mir leid, wenn ich da so einen jungen Idealisten sehe mit der Knarre und sage, ja, wir haben Liberation, wir haben Freiheit und dann kommt der nächste Ding von der Missile, ne, von der Armee.
Klar,
ne?
Ja, das ist interessant.
Das ist also sehr traurig zu beobachten, die Verschätzung der Realität hier.
Ja. Ja, man muss.
Aber das Beistehen, damit rumstehen, ist ja angesagt. Wir wollen ja dabei stehen. Wir wollen ja nichts unternehmen. Israel will nichts unternehmen. USA will nichts unternehmen.
Israel bin ich
China
nicht so
verweigert das Veto. Putin verweigert das Veto im UNO-Rat. Sicherheitsrat ist total irrelevant geworden. Ne? Der UNO-Sicherheitsrat hatte überhaupt nichts mehr zu sagen. Seit den Waffen, der Massen der irakischen nie gefundenen Waffengeschichte ist der UNO-Sicherheitsrat ein Joke. Ne?
Ja, ich meine, das ist halt eine Behörde, wo die Behörde über die Behörde regiert.
Da kann man noch so prätenden, da kann man noch so Humanität vor Mimien. Vortäuschen.
Ja, aber sonst ist ja nicht viel los in der Welt.
Wir haben ja noch Probleme, weil Israel will ja mehr News Werbespots verkaufen im TV, im amerikanischen TV, macht ja so neue Geräusche, dass die, also wenn irgendwas passiert mit Iran, dann wird es Israel machen.
Ja, das denke ich auch.
Aber das ist doch alles, Chestbeating, das ist doch alles Affenschande.
Die ölen schon die MPs.
Ja, das ist unrealistisch.
Ja, ich meine, wir sagen, es ist unrealistisch. Ich weiß ja nicht, wozu die alle fähig sind. Ja?
Ich habe das Gefühl, dass die im Moment keinen Durchblick haben mit Iran. Ne?
Keiner hat Durchblick.
Die Russen wissen schon, was los ist in Iran. Aber
ja, meinst du?
Und die Syrier wissen, was los ist in Iran. Ne?
Meinst du?
Deswegen versuchen die auch, jetzt kommt unsere Zeit für unsere Liberation, weil die ja einen Konflikt Israel-Iran haben, ne? Und USA. Ne?
Du meinst,
und Russland.
Meinst du, das ist eine Windschattenpolitik?
Es ist so, auf den Bandwagon drauf zu springen und die so eine Gelegenheit zu sehen.
Der Lehkrieg, also der in der Leh, in der windabgewandten Seite.
Ist schwierig. Weil
geräuschlos, man hört dann die Schüsse nicht.
Die haben im Moment Probleme, also die russischen Lieferungen mal jetzt so, aufzulösen langsam, ne, und französische und deutsche Waffen zu kaufen. Ne. Und das ist das Problem, weil die im Moment noch dominieren, die Russen. Ne.
Die kriegen das doch von Russen umsonst.
Nicht umsonst, nee. Ja, das ist schon ihre Loyalität dafür zahlen.
Geht aufs Kreditkonto.
Iran muss Öl bezahlen nach Russland, da kannst du sicher sein. Ne? Aber mit Syrien, die haben ja nichts außer AK-47s und Hezbollah und Hamas Unterstützung. Und das ist das einzige organisierte Staatswesen, wenn du so willst. Und dann die Diktatur mit dem Assad, ne? Und der Militärmaschine.
Also der Assad ist aber gut in Form.
Der ist sehr gut informt, aber er ist auch steckt zwischen einem Felsen und einem viel härteren Platz.
Ja.
Er selbst, weil er unter Druck gesetzt wird von allen Seiten, sogar von China und Russland.
Ja, ja. Naja.
Also das fand ich schon interessant, wie der russische Außenminister sich entschuldigen wollte über die Massaker in Syrien, dass er nicht einschreiten will. Das war ja schon
peinlich.
Eine Glanzleistung. Moody's warnt die Queensland-Regierung hier über ihren Haushaltsdefizit, ne? Wegen den Ausgaben. Ne?
Ja, aber das ist ja Defizit. Nicht überraschend. Ja? Queensland ja über die ganzen Jahre immer
kostet denen mehr Geld auch anzuleihen in der Zukunft, ne? Wenn die runtergradiert werden. Ne?
Ja,
die Rating bringt eine Kosten hoch. Ne? Runterrating heißt, weniger Banken wollen die Geld leihen oder zu viel höheren Zinssätzen. Ne? Das ist die Realität, die Griechenland und Portugal und Spanien jetzt befällt.
Du meinst also, Queensland ist das Griechenland Australiens?
Das ist das kleine, und das ist auch nur das erste. Also sind ja,
es gibt ja noch ein paar andere.
Die sind nicht alleine mit ihm. Wie sagt man, New South Wales ist über die Ohren verschuldet.
Ja, die können ja sich gar nicht mehr bewegen.
Und New South Wales ist also eine Kategorie größer als Queensland, in dem Sinne, weil viel, viel mehr Leute hier leben, ne, und Revenue beschränkt ist. Ne. Mhm. Also da kommen noch Probleme dieses Jahr in wirtschaftlich.
Es gibt wenig Bodenschätze, es gibt ein nur Wein.
Es gibt also Grit und Gries, also Schmiergeld und Einohr.
Ja.
Und dann haben wir noch Fluten hier. Ne?
Ja, jetzt es rauscht ganz kräftig. Ich war ja mit meinem Freund gerade in Bunubunu und
Boardwalk.
Im Bunubunu National Park,
aha,
bei Tenterfield,
aha,
und auch im Bald Rock. Und da war ja, das war ja
sehr
toll.
Komisch, entweder flutet es oder brennt es in Tenterfield.
Ja, das ist eine gute, Mischung. Ja? Ich meine, jetzt erholt sich gerade, ist alles fantastisch grün. Du kannst es gar nicht vorstellen. Es ist grüner eigentlich als hier.
Ja, ja? Na, das kann ich war schon mal in der Regenzeit in Tenterfield.
Und das Wasser läuft und läuft und läuft.
Da verschwindet die Asche, wenn es geregnet hat.
Ja, wird alles weggewaschen.
Von dem vorherigen Feuer.
Ja, es ist wie ein Staubsauger.
Also was mir aufgefallen ist mit Flut und dann der Teuerung auf dem Fernsehen, es ist ja so schlimm, wir müssen mal helfen kommen und so weiter. Also die verschweigen die Tatsache, dass es eine totale anarchische Entwicklung in diesem Land gegeben hat. Zuerst sind die also wie verrückt nach dem Gold rausgerannt in den Busch, ne,
ja, und
ins
haben irgendwo hinten hingebaut. Ja.
Haben sie also ihre Fabriken und alles vergiftet mit und dann sind sie rausgerascht zu den Pastures, zu den Farms, also
wie sagt man? Bauern, Rinderweiden.
Ja, zu Viehwirtschaft und Landwirtschaft zu betreiben. Jeden Aboriginal haben sie gekillt im Prozess. Ne? Und dann jetzt sind sie danach rausgerannt wie verrückt, anarchisch, um sich ein Telefonsystem zu bauen, was also unheimlich teuer ist, jetzt abzugraden zum Internet. Und dann sind sie auch da rausgebrannt und total unüberlegt und ohne Vorsicht haben sie also ein System der Healthcare gebaut, der Education, der Erziehung und so weiter. Die ganze Infrastruktur
in Australien
ist ohne Planung. Und was sie verschweigen mit den Fluten ist, die Besiedlung ist auch total ohne Planung.
Ja, da wird es halt welche wegwaschen in der Zukunft.
Also wenn du dir mal, also ich habe mir Australien auf dem Atlas angeguckt, bevor ich hierher gezogen bin.
Ja, und?
Und habe ich gesehen, da sind keine Berge, außer Snowy Mountains und North Queensland da mit
Mount ich meine, der Granitbelt ist
und
schon
hier,
schön.
Und hier nehmen wir.
Die Winding Ranges sind schon auch 900 Meter hoch.
Ja, ja, aber das ist also die kleinste Minderheit der Landfläche in diesem Kontinent. Der Rest des Kontinents, kannst du sehen, es ist eine Million Mal geflutet worden. No matter, oder wie sagt man, wie auch immer die Farmer beteuern, das ist ja nur alle 100 Jahre mal. Ne? Ja.
Ja,
eine Million Mal, dann kannst du mal sehen, warum die Felsen alle rund geschliffen sind und warum da keine Berge mehr sind in diesem Kontinent. Und warum du Felsen findest, die 4,6 Milliarden Jahre alt sind.
Ja, weil die abgespült werden.
Ja, da ist also doch zu erwarten, wenn man überlegt, wo man sein Haus baut, dass man also irgendwo geht, wo es nicht flutet. Ne?
Auf dem Berg.
Ja, wo du und ich leben.
Ja.
400 Meter minimal.
200, 400 Meter hoch ist gut.
Ja, da kannst du nicht verflutet werden. Ja. Kannst du nass werden, aber nicht flutet.
Ja, aber du kannst ja auch nass werden, wenn du dein Haus in ein Flussbett baust. Das kann ja auch 300 Meter hoch
das
sein.
Das ist also die Golddigger, die Goldgräber haben das ja versucht. Ne? Und dann haben sie später die Kohlenminen versucht. Da sind sie also haben sie kleine Seen produziert. Ne?
Alles
abgesoffen in der Mine. Ne? Aber anyway. Das ist so mein Punkt zum Flut. Ne?
Ja,
die Besiedlungspolitik ist also total absent, wie sagt man, fehlt.
Ja, aber mehr ist diese Woche nicht passiert.
Doch, es sind unheimlich viele Sachen passiert, die dich nicht interessieren.
Was denn noch? Ist noch irgendwas passiert?
Großvaters Fernsehen, Sonntagabend.
Was ist denn?
Midsummer Murders, Barnaby, Inspector Barnaby, der neue Actor.
Ja.
Der sieht aus wie der ältere Bruder von David Cameron.
Ja?
Und der agiert also total bizarr. Und also wenn das also eine Vorhersage ist, wo England hingeht, ne?
Ich muss dir also ganz ehrlich sagen, Fernsehen interessiert mich nicht die Bohne.
Ob den Anzeigespot, den die rausbringen dafür, der ist 30 Sekunden. Guck dir mal an den Typen, der neue Inspektor Barnaby. Der sieht aus wie David Camerons älterer Bruder, falls ein älterer Bruder existiert überhaupt.
Nee, aber vielleicht ist der jüngere Bruder.
Nee, der sieht älter aus als David Cameron, aber der agiert genauso Tory Bizarre, wie du jetzt erwarten würdest, falls es einen älteren David Cameron mal gibt. Ja. Ne? Und da kann man sehen, wo die Bizarrheiten sind erwünscht in England im Moment, weil es also absolut den Berg runtergeht. Also die rutschen in der Rezession. Da sind, also die werden sich noch mal messen müssen mit
Portugal. Ich habe noch was ganz Neues für dich als letzte Nachricht. Die Leute, die sich fürs Wetter interessieren, gibt es die letzte Neuigkeit. In Europa fängt es an zu tauen.
Gut, dann können wir
also nächsten 14 Tage wird es also da auch fluten.
Schlittschuhe wegpacken, Eishockey aufhören.
Ja, und dann wird es fluten.
Fluten, da kann man ein Kanu rausbringen wieder mal. Und da wird es auch wieder Erosion geben und Infrastrukturen werden also zerstört.
In diesem Sinne treffen wir uns nächste Woche wieder.
Okay, wenn die Brücken untergewaschen sind.
Ja.
Okay, Wiedersehen Wolfgang.
Tschüss Martin.
Und heute mal wieder ein Beitrag von Uli. Uli, ich habe gehört, die Männer haben ein Problem mit den Frauen in Finnland. Oder da war ein Problem.
Also ich glaube, dass die Männer überall Probleme haben mit Frauen, vielleicht auch umgekehrt. Und,
aber wenn keine da sind, das ist dann ein richtiges Problem. Das, so habe ich das verstanden.
Ne? Ja, oder natürlich. Ich meine, das ist so ein bisschen so mein Eindruck jetzt hier nach 7 Wochen Australien. Sage ich mal, dass es relativ viele Menschen oder Männer gibt, die im Wald leben und eigentlich so eine permanente Brautschau irgendwie veranstalten, also die natürlich ganz, ganz viel mit der Natur zu tun haben, aber die offenbar auch immer noch die Sehnsucht haben, dass man diese Naturliebe eben auch mit einer Frau teilen kann.
Ja, die Männer leben in Nimbin, die Frauen in Byron Bay, weißt du das denn nicht? Also das ist symbolisch für das ganze Land. Die Frauen leben, wo die Shopping-Malls sind.
Ja, genau.
Und die Männer sind ein bisschen so mehr aus, die gehen mehr aus sich heraus da.
Ja, ne? und da meine ich halt, da ist natürlich mal wieder so eine Parallele zwischen Finnland und Australien. Ich denke, dass die beiden Länder, also zumindest Australien kann ich ja nicht behaupten, aber sag ich mal New South Wales hier diese Ecke.
Also die haben schon mal so Versuche im Fernsehen gemacht mit so einer Serie da, so der Farmer braucht eine Frau und
ja,
so.
Ja, genau,
ne?
Ja.
Aber das ist irgendwie eine Frau, ne? Eine moderne Frau. Ne? Wenn ich, also nein, das ist Fehlzündung.
Ja, das ist in Finnland auch gemacht worden.
Das war eine Fehlzündung.
Ja, das ist in Finnland auch gemacht worden. Da hat man den Männern Computer in den Wald gebracht und hat vom Arbeitsamt so Programme aufgelegt, wo sich eben Frauen melden konnten, die bereit waren, zu bestimmten sozialen Konditionen eben wieder zu den Männern zurück in den Wald zu gehen, um da so ein bisschen Abhilfe zu schaffen bei Krankheit, in natürlich auch Alkoholkonsum, Umweltverschmutzung, Ernährungsproblemen, also alles das, wo natürlich Männer oder, sag ich mal, auch kleinere Gruppen von Menschen, die längere Zeit im Wald leben und auch älter werden, die oftmals auch unter so einer Verwahrlosungserscheinungen zu leiden haben.
Toiletten und Kabinenfieberprobleme.
Ja, erstmal die leeren Flaschen liegen dann überall rum, halbvolle leere Flaschen, der Ölwechsel am Motorschlitten oder am Four-Wheel Drive, der wird halt mal eben
so selbst vernachlässigt.
Da wird mal mit dem Spaten wird ein Loch unter die Ölwanne gebohrt und dann macht man die Schraube weg, lässt das alte Öl rein, schraubt wieder zu und fertig ist es. So, das sind ganz, ganz weit verbreitete Problematiken und ich denke, der finnische Staat fühlt sich dann natürlich gefordert, da irgendwas zu machen. Und es hat auch ein ganz, ganz bekanntes Kunstprojekt von Esko Männikö dazu gegeben. Esko Männikö war so ein Springer in der Farmer-Communities. Also wenn irgendwo Not am Mann war, dann wurde er da als Hilfskraft mit dem Mäher oder mit dem Traktor oder mit irgendwas hingeschickt und hat dann da, sag ich mal, die Kühe gemolken, wenn irgendeiner krank war. Und er hat das beobachtet, er kannte auch eine Community mit einem Durchmesser von 100 bis 150 Kilometern, also das war so sein Einsatzgebiet. Und dann hat er irgendwann mal sich entschlossen, einfach eine Kamera mitzunehmen und hat diese Umstände dokumentiert, weil er kannte alle diese Menschen persönlich, niemand war feindlich ihm gegenüber und er hat also eine Inside-View bekommen, die sehr, sehr intim war. Und diese Zustände wurden auf einmal in einem künstlerischen Raum dann auch öffentlich, sind auch um die Welt gewandert. Und das war schon sehr signifikant. Ja, das ist ein signifikantes Problem. Und ich denke, das ist ein signifikantes Problem eigentlich auf der ganzen Welt, wo es solche Gegensätze gibt, wo es also, wo die Lebensformen nicht kontrolliert urbanisiert sind, sondern wo Menschen eben im Outback oder im Wald andere Existenzen aufgebaut haben, wo es einfach diese Problematik gibt.
Und haben diese sogenannten, wie sagt man, spezialisierten Datenagenturen, also Programme denn irgendwie Ergebnisse erzielt?
Nein, es ist natürlich alles irgendwo gescheitert.
Das bedingt ja auch, dass die also freiwillig teilnehmen müssen.
Ja, natürlich. Es geht natürlich um bestimmte Charaktere, die damit zusammenhängen.
Aber die Initiative war schon im Sommer erstorben, oder?
Ja, man hat versucht, weil es ist lange Jahre gelaufen. Ich denke, das läuft sogar immer noch, ja. Aber der Punkt ist natürlich der, dass die Menschen, die im Wald leben wollen, natürlich auch sehr spezifische Charaktere sind, also auch, Lernprozesse durchgemacht haben. Wie kann man in diesem Environment überhaupt überleben? Und das ist für Menschen, die von außerhalb kommen, natürlich schwer, sich da zusätzlich einzufinden.
Ja. Das bringt ja so Fragen auf, wie ist man ein soziales Tier oder ist man ein individuelles Tier? Ne? So philosophische Grundfragen kommen da ja rein. Ne?
Ja.
Also, ob man sich isolieren kann und alleine leben kann im Prinzip.
Ja.
Oder nicht. Ne?
Ja, ich denke, ob man auch als, um diese Mann-Frau-Geschichte reinzubringen, ob man als Mann alleine leben kann oder will. Mhm. Ja? Und ob für einige Männer eben das ganze Leben die einfache Brautschau oder Brautsuche ist. Ja? Die gehen mit 60, 70, 80, also man fliegt um die Welt, jettet um die Welt, immer in der Hoffnung, dann doch noch diesen geliebten Gegenpol zu finden. Aber letztendlich ist es vielleicht eine große Illusion, die da abläuft. Aber ich denke, es ist als Fantasie oder als Traum, ist es immer noch gegenwärtig. Es wird gelebt. Es ist ein gelebter Traum. Und das, finde ich, ist eine interessante Geschichte, wenn man halt einfach mal das ein bisschen weiter offenlegt und sagt, wie funktioniert überhaupt in einer nicht so urbanisierten Lebenswelt. Wie ist die Auseinandersetzung zwischen Mann und Frau? Verstehen wir uns da noch gegenseitig? Mhm. Oder wie sind die Träume des anderen, die eigenen Träume? Mhm. Ich habe da keine Lösungen für, aber was ich erstaunlich finde, ist, dass diese Fragestellung eigentlich unheimlich lebendig ist. Sobald man ein bisschen näher zusammensitzt und sich ein bisschen näher kennengelernt hat, stellt man auf einmal fest, das ist wirklich ein ganz essentielles Lebensthema.
Ja. Aber es hat so da irgendwie keine Fortpflanzungsbedingungen sind ja, man muss ja Familien haben oder zumindest Geburten von Kindern haben, weil es eben immer der Lebensstil ist, weiterzuführen. Ja. Und also alleinstehende Männer, die sie total unattraktiv machen oder sich aus Umständen gemacht haben, sind also zum Aussterben verurteilt, bedauere ich. Da meine Analyse davon. Das heißt also im weiteren Sinne, der Ausblick der Welt für eine Frau ist biologisch gesehen irgendwie alles zu machen, um Fortpflanzung zu garantieren. Ne? Und wenn du den Mann jetzt daran erinnern kannst, an diese Tatsache, an diese biologische Grundsatzfakte, ne, dann kann man irgendwie die Diskussion wahrscheinlich besser führen, weil diese sind ja keine freiwilligen Beschlüsse des Mannes und der Frau. Das sind ja biologische bedingte Fakten, die erzwungen, aufgezwungen sind in der Biologie.
Ja, aber ich denke, das ist so im Alter.
Also diesem Impuls nachzugeben oder nicht, darum geht es im Prinzip dann.
Ne? Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Ich meine, ich habe eine Familie in die Welt gesetzt und Kinder und ich denke, diese Geschichte, das liegt jetzt historisch ein bisschen hinter mir und ich sehe trotzdem diese Geschichte, dass in bestimmten Philosophien, da ist eben Ying und Yang, da ist das Männliche und das Weibliche, die natürlich auf Lebenszeit, die ganze Natur funktioniert nach diesen Prinzipien. Und ich denke, wenn der Fortpflanzungstrieb, sag ich mal, befriedigt ist, dann ist das nicht alles. Also ich denke, die Auseinandersetzung mit dem Weiblichen, die geht weiter, die geht bis ans Lebensende weiter.
Aber woraus rankommt, was also überlebt, ist das, was sich fortpflanzt. Ne? Das ist also Evolution. Und in die Evolution zurückzukommen, wie du sagst, wie sich also eine alternative Gesellschaft hier entwickeln könnte, die sich näher mit der Natur vereinbart oder harmonisiert, ne? Und die Konditionierung ablehnt und also sich befreit im Sinne. Entscheidend, bottom line ist, wie viele Kinder du in gesunden Zustand und in lebenswerten Zustand auch bringen kannst. Ne? Dieses Modell wird sich also durchsetzen. Ne?
Fortsetzen, ja,
dominieren. Ne? Das ist also schon vorhersehbar. Ne?
Das ist ja bei den meisten auch durchaus gegeben. Ich denke, wir leben halt heute nicht mehr in diesen monogamen Beziehungen.
Nee,
ich denke, jeder setzt im Leben schon eine bestimmte Anzahl von Kindern in die Welt. Einige mehr, andere weniger, mit einem Partner oder mit mehreren Partnern. Aber das ist für mich eine Geschichte, die ist in der Regel im Lebensalter von 45 oder 50 abgeschlossen.
Ja,
das
zählt ja nicht. Was zählt, ist, was der Offspring damit macht, ne? Mit der Situation, die Eltern erschaffen haben.
Ja.
Und zurückzukommen auf die heutige Frauen, die also vermisst werden hier im Busch, ne, im Wald, ist also, da musst du irgendwie so sehen, wo liegt denn der Wert für eine Frau, Fortpflanzung im biologischen Sinn eventuell auszuprobieren oder zu leben und da aber in den Wald zu gehen mit Leuten, die also nicht in ein Shopping Mall gehen wollen und so weiter. Da ist so, wie sagt man, da ist so diese Lebensstilfrage kommt da rein. Und das Minimum ist für die Frau immer garantiert irgendwo, wie ich schon zuerst gesagt habe, ne, die Kinder aufbringen, gesund, harmonisiert.
Die Wassertoilette und der Schminktisch, meinst
Aufwachsen
du?
Ermöglichen. Ne?
Ja,
Aufwachsen ermöglichen ist die Grundbedingung für die Frau.
Also ich denke, natürlich gibt es auch Frauen, die, ich will nicht sagen, dass es Hexen sein müssen, die sich so eine Naturverbundenheit noch bewahrt haben oder die...
Hexen?
Ich denke, in der europäischen Geschichte sind es doch diejenigen, die sich auch nach der Gebärphase intensiv mit Natur und ihren Heilungsmöglichkeiten beschäftigt haben. Die hat man ja von behördlicher oder von offizieller Seite dann relativ schnell als Hexen.
Ja, das ist eine Politisierung.
Ja, ausgegliedert. Und die lebten halt im Wald. Also Frauen, die alleine im Wald leben, sind auch heute noch stigmatisiert. Ja, also die.
Aber das kommt ja von der politischen, religiösen Konditionierung der Zeiten. Heutzutage hat man da weniger Probleme, speziell in Australien. Das ist ja so atheistisch hier in Australien.
Also ich denk so eine Fragestellung ist, welche Räumlichkeiten oder wie kann man sich gegenseitig Raum geben?
Also das Beste, was ich gesehen habe, so auf diesem Thema im 21. Jahrhundert, ist, lass die Frau in Byron Bay Shopping und lad die ein zum Wochenende im Wald oder wenn das Wetter gut ist. Ne? Und dann geht der Mann auch mal zurück zum Mall, um sich mal wieder bewusst zu werden, dass er seine Entscheidung im Wald zu leben, also sehr positiv ist. Ne? So eine Reaffirmation. Ne?
Das
ist immer so ein praktischer Vorschlag einem Großvater, der ich bin.
Ja, da schwingt natürlich schon, sag ich mal, eine sehr hohe Frustration mit, wenn du das so ausdrückst.
Ja,
es ist Enttäuschung, Frustration.
Aus der Society raussteigen, da werden viele Sachen vermisst. Sachen vermissen. Und das ist ja auch satiriert worden, parodiert worden von vielen Comedians und so weiter. Also ich gehe mal frei hier, aber mein iPod nehme ich mit. Ne? Kennen wir ja schon, selbstbelustigend.
Ja, ich meine, also...
Aber interessant, dein Beispiel mit Finnland, dass das also so weit verbreitet ist, das Phänomen.
Ich denke, alle Länder, die einen hohen Naturanteil und eine sehr geringe Bevölkerungsdichte haben,
die also noch diese Möglichkeit eigentlich haben.
Ja, die diese Möglichkeiten haben, eben sich so zurückzuziehen, die sind mit dieser Problematik natürlich gesegnet. Das ist der Punkt. Aber den zweiten Punkt, also wir sprachen am Anfang darüber, dass ich denke, das wären für mich so Themen, die mich auch radiomäßig interessieren würden, weil dieser Lebensstil ist ja hier nun so, dass ganz viele doch sehr isoliert im Wald ihre eigenen Paradiese aufgebaut haben und erleben.
Aber hast du denn mal genau hingeguckt, was das eigentlich ist, was die Leute, die bringen doch die ganze Suburb in den Wald rein hier. Ne? Da ist also einer, der mir aufgefallen ist, der also so organisch gelebt hat und dann hat er also so ein Energieprojekt angefangen und Altöl gesammelt und dann ist sein ganzer Platz auf einmal abgebrannt eines Tages. Ne? Und jetzt hat er nichts und jetzt hat er auf einmal verstanden, nach 30 Jahren vom Dropout, dass also die Mall notwendig ist, sogar im Wald. Ne? Brauchst du immer noch den Job. Ne? Und die Leute, die hier leben, die Mehrheit der Leute, nicht hier in Blue Knot, aber die Mehrheit der Nimbin-Bevölkerung und den anderen Towns hier, sind überhaupt nicht verschieden von Sydney oder Melbourne.
Ja, das habe ich ja damals gesagt.
Ökonomische
Prinzip, das sagte ich ja damals auch, als Wolfgang rausging, habe ich ja auch gesagt, okay, solange du immer noch dein Toilettenpapier mitnehmen musst.
Also wenn die Wegens noch mehr auf, also die Wegens brauchen ihre eigene Toilette jetzt, ne? Und die, das ist also Verrücktheit, ne? Das ist eine absurde Hypokratie, wie sagt man, selbstbeschissen. Ja. Ne? 90% ist selbstbeschissen. Ne?
Ja, aber das zweite Thema, um darauf zurückzukommen, also ich denke, auch wenn man Rundfunk macht, die Frage ist ja, da sind ja nun doch Hörer, die sich genau auch mit diesen Themen innerhalb ihres Tagesablaufs beschäftigen. Das sind ja Konfliktsituationen über Wunschträume oder Behavior, das ist ja irgendwie doch eine Suche, die vorhanden ist. Und da denke ich, wenn Radio diese Dinge aufgreifen würde und sagen, okay, wir leben halt hier in dieser Communities und wir haben Shared Problems, also wir haben gemeinsame Suchen, die uns auch der Wald nicht befriedigt, da können wir noch
das
so viel Brasch
hatten. Das sind also hier in Nimbin auf dem Radio 3 Shows, die mir sofort im Kopf einfallen, die das behandeln. Das eine ist ein Aboriginals, spezielles Aboriginals-Programm und die zwei anderen sind so Tribal-Clan-Politik und Ereignisse und die dritte ist über Buschart und Lebensstil,
Und das zweite Thema, was ich denke, was damit verbunden ist, ist Tod. Das ja, ich denke, dass sehr viele von denen, die sich so in die Abgeschiedenheit begeben haben, auch ein ganz anderes Verhältnis zu ihrem eigenen Tod gefunden haben. Ja, Tod als eine Entscheidung, so wie das Leben innerhalb dieser Abgeschiedenheit
eine klare Entscheidung. Das ist eine machbare Illusion, gebe ich dazu. Es ist also so abstrakt, ne?
Ja.
Die ganze Debatte über die Psychologie von Tod ist noch schlimmer als Religion.
Und da geht überhaupt nichts dran. Aber ich denke, das ist doch eine Fragestellung. Ja? Denn ich denke, jemand, der so ein hochindividuelles oder individualisiertes Leben geführt hat, ja, der schaut doch relativ klar der Situation ins Auge, dass er irgendwann mal mit seinem Kinn in die
Puste ausbläst.
Ja, irgendwann fällt er mit dem Kinn in die Suppenschüssel und er hängt da rum und weiß nicht mehr, was er machen soll. Hat gerade keinen Balken auf seinem Telefon, ist irgendwie eine Regenwolke drüber, er kann niemanden anrufen, er hängt da. Und ich denke, das sind ja nun Dinge, das wäre für mich das zweite Thema. Also diese...
Tod im Busch.
Ja, Tod.
Verzeihung. Ja. Also ich bin nicht besorgt über meine Beerdigungskosten. Und ich habe auch keine Probleme mit Haarverlust. Und ich brauche auch keinen Kehrer, der also selbst Cancer hat. Ne, also Krebs hat.
Aber
es ist so absurd. Die wollen also jetzt eine Altersversorgung hier in Busch reinbringen. Ne? Das ist tatsächlich ernst, was ich sage. Ne? Diese ganzen Themen sind eigentlich aufgegriffen, im Nimbin zumindest, kann ich das wahrnehmen.
Nee, ich finde das auch gut, das ist auch wichtig.
Aber es ist nur in Englisch. Ne? Ist nicht genug Energie da.
Mich würde interessieren, das ist ja nun auch ein Thema, das sicherlich auch eine gewisse Geschichte hat. Welchen Abgang machen diese Leute? Ja, wie endet das Leben im Busch? Ist das plötzlich zu Ende? Wird man 3 Monate später irgendwo aufgefunden?
Nee, du kriegst einen Troppo und dann stirbst du irgendwann.
Wird man da irgendwie von den Tieren? Legt man sich selber zur Fütterung aus oder verbrennt man sich selber? Oder?
Die meisten werden im Caravan, in der Kabine gefunden. Mit Fliegen drin. Natürlicher Tod. Wenn wir Geier hätten hier in diesem Land, dann würden die auch schon da sein. Ne? Also das ist irgendwie ein interessantes Thema, stimme ich dir zu. Aber jetzt müssen wir mal das Thema wechseln für heute. Und da danke ich dir vielmals, Uli, für deinen Beitrag wieder mal. Und geben wir mal das Community Radio am Leben damit. Ne?
Alles klar. Ja, ich wünsche dir und euch wirklich alles Gute. Ich habe das ja nun jetzt nahezu 7 Wochen erlebt, was hier abläuft. Ich reise nächsten Samstag wieder nach Finnland ab. Und
du wirst nicht ärgerlich.
Nein,
7 Wochen erlebt und noch nicht ärgerlich.
Nein, ich bin noch nicht ärgerlich. Also ganz im Gegenteil, ich bin hoch.
Also ich würde dir empfehlen, bevor du Australien verlässt, geh doch da mal, wo die Frauen leben. Nur mal so durchziehen. Nicht bleiben, nicht übernachten oder so. Einfach mal durchschnuppern. Und dann wird dein Appetit befriedigt. Und dann wird möglicherweise... Danke fürs Interesse. Wir werden uns wieder melden, wenn Australien noch überhaupt mal wieder berichtswertige Ereignisse produziert. Es regnet schon mal wieder. Na, das ist ja unheimlich wichtig. Jawohl, ich heiße Martin und sage mal bis dann.